NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
3. April 1876. Der Geburtstag des tschechischen Schuhfabrikanten Tomáš Baťa.
Wenn ein Arbeiter am Band das Tempo nicht einhalten kann, bleibt das Band stehen und an der Wand leuchtet eine rote Lampe auf. Dann weiß die ganze Abteilung nicht nur, dass die Arbeit unterbrochen ist, sondern auch, wer daran schuld ist.
Das ist bekannt, dass der Tomáš Baťa eingeführt hat Stechuhren, weil er wissen wollte, wann die Leute in den Betrieb kommen und wann sie nach Hause gehen. Er hat selbst die Uhr gestochen, damit er Beispiel gibt. So, das war die Strenge zu sich selbst und die Strenge zu seinen Mitarbeitern.
Die Zeit, das war ein wichtiger Moment in seiner Strategie.
Wir haben nicht Stunden gezählt. Wir haben gearbeitet, weil das unsere Firma war.
Baťa ist natürlich eine Nationallegende und es kann gesagt werden, dass der Name Baťa und auch die Firma Baťa und auch die Produkte Baťa jeden Tschechen und auch jeden Slowaken geläufig sind.
Tomáš Baťa stammt aus einer alten Schusterfamilie in Mähren. Stets haben die Baťas ihr Handwerk in kleinen Familienbetrieben ausgeübt. Auch Tomáš, am 3. April 1876 geboren, ist gelernter Schuhmacher. Aber er will mehr. 1896 eröffnet er in dem Städtchen Slín gemeinsam mit seinen Geschwistern die erste Schuhfabrik. Mit 10 Arbeitern und 40 Heimarbeitern. Sein Sohn, Tomáš Baťa Junior.
Er war ein hart arbeitender, starker, strenger Mann mit vielen Ideen. Er hat nichts von anderen haben wollen, als er nicht bereit war, selbst zu tun.
Der Anfang ist schwierig. Der Schriftsteller Marius Schügel beschreibt das in seinem Familienporträt der industriellen Familie Baťa so.
Sie haben 8000 Zloty Schulden. Neues Leder können sie sich nicht leisten. Tomáš betrachtet die Reste und erkennt, was zum wichtigsten Grundsatz seines Lebens werden soll. Aus der Not muss man eine Tugend machen. Wenn man sich kein Leder leisten kann, muss man Schuhe aus dem machen, was man hat. Aus Leinwand. Damit erfindet Tomáš einen der Hits des kommenden Jahrhunderts. Leinenschuhe mit Ledersohle. Nach einem Tag in Wien bringt er tausende Bestellungen nach Hause. Im Volksmund werden die Schuhe bald Batovki genannt.
Um 1900 beschäftigt Baťa bereits 120 Schuhmacher. 2 Dampfmaschinen sorgen für Energie, ein Schienenanschluss wird gebaut und der Ort Slín entwickelt sich langsam zu einem Industriestädtchen. 1904 reist Tomáš Baťa mit 3 Gesellen für ein Jahr in die Vereinigten Staaten. Beeindruckt von der Massenproduktion und dem amerikanischen Arbeitstempo kehrt er nach Slín zurück.
Er lässt in großen Lettern den Satz
»Der Tag hat 86.400 Sekunden«
an die Wand seiner kleinen Fabrik malen. Die Leute lesen den Satz und erzählen einander, dass Baťa nicht mehr ganz richtig im Kopf sei.
Die Fabrik hat jetzt 600 Arbeiter. Baťa lässt die ersten Häuser für sie bauen.
Die damals kolossal modern waren mit Badezimmer und Küchen.
Erzählt seine Schwiegertochter Sonja Baťa. Der Grundriss der kleinen Würfelhäuser mit Flachdach und roter Backsteinfassade beträgt 6 Meter mal 6 Meter. Wladimir Schlapetta, Architekturprofessor in Prag, erinnert sich.
Baťa sagte immer, dass wir gemeinsam arbeiten sollen und getrennt wohnen. In Einfamilienhäuser oder Doppelhäuser oder Vierfamilienhäuser. Er wollte keine Gemeinschaftshäuser, keine Kommune, das war ihm gefährlich. Er hatte Angst von sozialer Bewegung oder von diesem roten Sozialismus.
Auf Amerikareisen besucht Tomáš Baťa die Industriestadt Detroit mit ihren Automobilfabriken von Henry Ford. So etwas will er auch für Slín. Er führt die Fließbandarbeit ein und bald dauert die Herstellung von ein paar Baťa-Schuhen nur noch 4 Stunden.
Die Schuster in ganz Mähren sind verzweifelt. Tomáš lässt eine Mauer um seine Fabrik ziehen und auf die Ziegeln schreiben:
Fürchten wir uns nicht vor den Menschen, sondern vor uns selbst.
Tomáš Baťa Junior, genannt Tomik, geht barfuß zur Schule. Er soll sich nicht von den anderen Kindern in Slín unterscheiden.
Mein Vater hat alle Leute betrachtet als Mitarbeiter. Er ist auch von ganz einfachen Bedingungen erwachsen. Da waren keine Klassenunterschiede.
Während des Ersten Weltkriegs versorgt die Fabrik die Hälfte der österreichisch-ungarischen Armee mit Schuhen. Die einst mausarmen Bewohner von Slien sind von Batjas wirtschaftlichem Erfolg und von seinem Führungsstil begeistert. 1923 wählen sie ihn zum Bürgermeister. Batja lässt ein riesiges Fabrikgelände bauen, um noch mehr Schuhe herzustellen. Jan Piwetschka, ein ehemaliger Mitarbeiter:
Wenn Sie 14 Millionen Personen nehmen und sagen, damals konnten wir 3 Paar Schuhe verbrauchen, dann waren das 42 Millionen Paar Schuhe. Das hat Batja nicht gereicht. Batja hat mit der Globalisierung 1928 begonnen. Das war seine erste Reise über Ägypten nach Indien. Und das waren Studienreisen.
Auf der Welt gibt es zu wenig Schuhe. Denn für die 2 Milliarden Menschen dieses Planeten werden jährlich nur 900 Millionen Paar Schuhe erzeugt. Die Minimalforderung des Menschen, besonders des Menschen der Länder mit hoher Zivilisation, ist 2 Paar Schuhe jährlich.
Tomasz Batja bemüht sich, dieses Soll zu erfüllen.
1922,
8000 Paar Schuhe täglich.
1928,
75.000 Paar Schuhe täglich.
1932,
144.000 Paar Schuhe täglich.
1938,
186.000 Paar Schuhe täglich.
So, dass man wirklich sagen kann, also er war der größte Schuhfabrikant damals in Europa.
Ernst Tillmann, Schuhmacher, Schuhsachverständiger und Schuhsammler.
Um mal ein Beispiel nur zu nehmen, hier in Süchteln, wo ich war, auch eine Schuhfabrik, aber die haben 350 Paar am Tag angefertigt und das war schon was, ne?
Tomasz Batja aber will mehr. Sein Ziel? Ein neuer Mensch. Jung, optimistisch und vor allem effizient. Selbst die Begrüßung mit Hallo am Telefon ist verboten. Das sind 3 verschwendete Sekunden und Zeit ist Geld.
Wenn ein Arbeiter morgens nicht an seiner Arbeitsstelle war, dann kam gleich der Polizist und hat nachgesehen, ob das auch stimmte, dass er krank war.
Wer mit Batjas Tempo nicht mitkommt, wird rigoros ausgetauscht. In den hellen Fabrikräumen herrscht eine extreme, den Profit stetig steigernde Arbeitsteilung. In den Kindergärten und Schulen wird der Nachwuchs für die Fließbänder und Ingenieurbüros herangezüchtet.
Es war ja obligatorisch, dass die Leute Sprachen lernen müssen und dass sie sich sollen verbessern in ihrer Erziehung, damit sie ein bisschen mehr von der ganzen Weltökonomie verstehen.
600 junge Männer aus allen Teilen der Welt werden zu Batja-Menschen erzogen. František Černý, ehemaliger Botschafter der Tschechoslowakei.
Das Anliegen von Batja war, dass die Belegschaft also sozusagen eine Mannschaft darstellt und zueinander hält. Und man nannte sie damals Batjovets, also Batja-Leute. Und zu diesen Batja-Leuten, das heißt Menschen, die in Slien gelebt haben, gewohnt haben, bei Batja gearbeitet haben, bei Batja eine Ausbildung genossen haben, da gehören viele berühmte Tschechen dazu.
Zum Beispiel der Langstreckenläufer und Olympiasieger Emil Satopek.
Emil Satopek war also ein echter Batjovec und seine ersten sportlichen Leistungen hat er also in Slien absolviert.
Das war immer eine Batja-Clique, auch im Kommunismus. Man wusste zum Beispiel, dass Lenard, der letzte slowakische Parteichef, der war noch ein Junge, der im Batja-Werk aufgewachsen ist. Und man sprach immer, dass es gibt immer noch eine Batja-Mafia im Staate. Und das waren meistens die Technokraten.
Jan Piwetschka erinnert sich an die Batja-Aufmärsche in den 1930er Jahren.
Da waren Turner, da waren junge Leute, die Uniformen hatten. Und alle waren stolz. Wir sind bei Batja beschäftigt.
Tomasz Batja tritt vor Wut gegen seinen Schreibtisch, als einer der Studenten von dem selbstverdienten Geld mit dem Auto nach Prag zu einem Auftritt der Striptease-Tänzerin Josephine Baker fährt. Von da an gilt: Seinen Arbeitern und Studenten ist es nicht gestattet, in Kneipen herumzusitzen. Jedweder Alkoholkonsum innerhalb der Grenzen von Slien ist verboten. Empfohlen wird Milch.
Batja besitzt mittlerweile Produktionsstätten in Amerika, Asien und Europa. In Slien ist er nicht nur der einzige Arbeitgeber. Ihm gehören unter anderem auch noch 2 Zeitungen, der Sportplatz, ein Hotel und das größte Kino Mitteleuropas. Batja-Werbefilm aus den 1930er Jahren. Fröhliche junge Mädchen produzieren am Fließband Stiefel. Dabei singen sie, die Arbeit ist wie ein Lied.
Das ist die schwerste, die schlimmste Arbeit, die Sie sich in einer Schuhfabrik vorstellen können. Die Leisten sind sehr schwer, das Band ist laufend in Bewegung. Und damit man die Leute für diese Arbeit findet, musste man dafür werben.
Alles unterliegt der Rationalisierung. Um die Abteilungsleiter nicht ans Telefon rufen zu müssen, gibt eine Klingel Signale im Morse-Alphabet, die sogar auf der Toilette zu hören sind. Die Fabrikgebäude sind nummeriert, damit man sich nicht verirrt.
12. Juli 1932.
Als Batja um 4 Uhr früh zu seinem Privatflughafen in Otrokovice fährt, herrscht dichter Nebel. Er besteht darauf zu starten. Sein Pilot bittet ihn abzuwarten.
Ich bin kein Freund des Wartens,
antwortet ihm der 57-jährige Tomasz. Sie starten. Wenige Minuten später kollidiert das Flugzeug Marke Junkers bei einer Geschwindigkeit von 145 Stundenkilometern mit einem Schornstein.
Der Pilot und er sind gestorben. Die sind auch fast gemeinsam gebraben in einem Waldfriedhof. Größere Steine hat Batja und kleinere Steine hat der Pilot.
Nachdem Tomasz Batja ums Leben gekommen ist, wird ihm von seinem Nachfolger, seinem jüngeren Halbbruder Jan, eine Gedenkhalle errichtet, in der das zerschmetterte Flugzeug zu sehen ist. Ein komplett verglastes Gebäude, von überall sichtbar und natürlich im Standardmaß von 6x6 Metern.
3000 Menschen lebten in Zlin, als Tomasz Batja seine erste Schuhfabrik gründete. Als er starb, hatte sich die Bevölkerungszahl verzehnfacht.
Bis zum Einmarsch der Deutschen 1938 sind die Tschechen, dank Batja, weltweit führend im Schuhexport. 1939 gehen die Batjas ins Exil. Jan baut in Brasilien eine neue Schuhproduktion auf, Tomic in Kanada. Während des Zweiten Weltkriegs wird Zlin von den Amerikanern bombardiert, mehr als die Hälfte der Fabrikgebäude werden zerstört. Nach dem Einzug der Russen wird das Unternehmen verstaatlicht.
Zu Ehren des Genossen Clement Gottwald, des treuen Stalin-Schülers, wird Zlin in Gottwaldow umbenannt. Batja-Schuhe heißen jetzt Morgenrot-Schuhe.
1990 besucht Tomasz Batja Junior mit seiner Frau Sonja seine Heimatstadt.
Hunderttausende begrüßen ihn. Triez uns, Batja, rufen sie.
Tomic verspricht Zlin eine goldene Zukunft. Aber er bekommt seine Werke nicht zurück.
Wir haben wieder ganz neu angefangen in der Tschechoslowakei. Wir haben unser eigenes Gebäude aufgebaut und wir haben verschiedene Geschäfte wieder zurückgekauft. Und wir mussten dafür zahlen.
Natürlich in dieser Zeit, da wir nichts zurückbekommen konnten, haben wir unsere Energie und Investitionen konzentriert in den anderen Ländern, Nordamerika, in Europa, hauptsächlich Italien, Spanien und dann natürlich Südamerika, Afrika und sehr stark im Fernen Osten.
In Deutschland sind die Batja-Schuhgeschäfte seit etwa 10 Jahren nicht mehr vertreten. Die Konkurrenz an preiswerten Anbietern war zu groß. Aber sonst laufen Batja-Schuhe fast überall auf der Welt. Die Internetseite des Konzerns hätte Tomasz Batja bestimmt gefallen. Denn da steht,
wir bedienen 1 Million Kunden pro Tag.
Wir beschäftigen über 40.000 Mitarbeiter.
Wir kontrollieren den Umsatz in über 50 Ländern.
Wir haben 40 Produktionsstätten in 26 Ländern.
Wir betreiben 4.600 Geschäfte.
Der Sitz des Schuhimperiums befindet sich heute in Toronto, Kanada. An der Spitze steht seit 2001 Batja der Dritte, der Enkel des Firmengründers. Er heißt nicht mehr Tomasz, sondern Thomas George. Und noch etwas hat sich verändert.
In Kanada sagen sie nicht Batja, sondern Bata.
Im Zeitzeichen erinnerte Martina Meissner an Tomasz Batja, der am 3. April 1876 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.